My name is Gavin Price, and you're listening to Check Out the Podcast.
180. Ja, Check Out, der Darts-Podcast, meldet sich zurück nach dem ersten Darts-Turnier seit der Corona-Pandemie mit Zuschauern. In Salzburg haben die World Series Finals stattgefunden. Gavin Price hat seine Siegesserie fortgesetzt, Rob Cross im Finale geschlagen. Darüber wollen wir sprechen, natürlich aber auch über die Rückkehr der Zuschauer und vielleicht auch einen kleinen Ausblick geben auf das, was uns jetzt in den nächsten Wochen erwartet. Es stehen da ja einige Turniere auf dem Programm, unter anderem dann eben die European Tour in Hildesheim am kommenden Wochenende. Mein Name ist Kevin Schulte hier bei Checkout und natürlich wie immer dabei Christian Rüdiger. Grüße.
Servus Kevin, hallo an unsere treuen Zuhörer.
Ja, und herzliches Hallo auch an Marcel Yildiz, österreichischer Gast. Das passt wie die Faust aufs Auge. Grüß dich, Marcel.
Ja, hallo auch. Danke, vielen Dank für die Einladung.
Ja, du warst schon das ein oder andere Mal hier im Podcast zu Gast. Erstmal vielleicht so aus der österreichischen Perspektive gesprochen. Das war jetzt ja ein viel beachtetes Turnier. Nicht jetzt, weil es die World Series Finals waren, sondern weil eben zum ersten Mal seit seit ungefähr einem halben Jahr wieder Zuschauer bei einem Darts-Turnier am Start waren. Groß war so die mediale Resonanz des Events in Österreich? War das irgendwie schon so ein Ding, dass man darauf geguckt hat? Oder vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
Ja, mediale Resonanz war für dieses Event eigentlich sehr gering. Wir sind ein bisschen eben beworben worden. Ich denke auch, dass der Ticketverkauf dann nicht so schlecht gelaufen ist für die PDC. Aber insgesamt hat das jetzt nicht so einen besonders hohen Stellenwert bei uns in der Medienwelt eingenommen. Schade eigentlich, vielleicht auch dem bedingt, dass es eben kein Ranking-Major ist, sondern eben ein Einladungsturnier. Und ja, ich denke, dass dieses gesamte Präventionskonzept, wo man eben auch wieder mal wirklich viele Zuschauer dabei hatte, sicherlich etwas ist, wo man vielleicht auch in Zukunft drauf blicken kann, auch für andere Sportarten. Also ich denke, das hat hoffentlich sehr gut funktioniert, wird man wahrscheinlich erst in ein paar Tagen wissen. Aber da bin ich eigentlich eher positiv gestimmt, dass das alles gut und vor allem gesund über die Bühne gegangen ist.
Ja, ist auch so mein erster Gedanke gewesen. Bin positiv gestimmt, dass das nicht zum Superspreading-Event wird. Im Nachgang, in der Nachbetrachtung muss man natürlich jetzt abwarten. Aber es wirkte alles recht gut aufeinander abgestimmt. Christian, wie waren so deine Eindrücke von den drei Darts-Tagen vor Zuschauern in Salzburg?
Ja, also mein Eindruck war positiver. Gerade jetzt auch zum Freitag hin, muss ich schon ehrlich sagen, war es für mich auch ungewohnt gewesen, also plötzlich wieder Zuschauer im Hintergrund zu sehen. Und es war ja auch trotz dieser räumlichen Trennung, klar, die Kamerabilder verzerren da auch immer ein wenig oder stellen nicht das wirklich so dar, wie es dann auch abgelaufen ist. Aber es war auch schon sehr, sehr voll wirklich auch gewesen, fand ich. Und man hat das dann auch mit den Korridoren, fand ich, gut umgesetzt. Man hat auch gemerkt, dass ich glaube, nur dann bestimmte Gruppen dann immer zusammengesessen haben an einer Bank. Also man hat da auch drauf geachtet, dass da jetzt nicht welche aus verschiedenen Regionen oder verschiedene Leute dann zusammensitzen. Also ich finde, das war gut umgesetzt. Und ich würde ganz gerne nochmal diesen Punkt aufgreifen, den Marcel gerade gesagt hat, dass diese mediale Resonanz jetzt nicht die allergrößte war. Klar, es waren jetzt nur die World Series of Darts Finals, aber ich finde es ganz ehrlich gesagt auch schade, weil das war das erste Event vor Zuschauern seit mehr als einem halben Jahr. Wir dürfen nicht vergessen, Indoor-Veranstaltung, über 1000 Leute waren da drin, also und wir dürfen auch nicht vergessen, finde ich wirklich schade, dass es nicht so groß jetzt auch betrachtet wird, weil dieses Event, finde ich, ist ja jetzt auch ein Vorreiter für zukünftige Events. Der Grand Prix findet zwar jetzt ohne Zuschauer statt, aber was ist denn jetzt zum Beispiel auch dann mit dem Grand Slam of Darts oder mit der Weltmeisterschaft? Ich finde, da hätte man auch diese World Series of Darts Finals, wie sie jetzt veranstaltet wurden, mit Zuschauern auch, finde ich, noch mal ein bisschen besser auswerten können oder sich medial damit mehr beschäftigen können. Das fand ich schon schade, weil dieses Turnier hat auch gezeigt, von der Umsetzung her, es funktioniert. Und jetzt muss man natürlich gucken, wie ihr beide schon gesagt habt, was machen die Zahlen? Und wenn die auch stimmen, dann finde ich, ist das auch ein guter Vorreiter gewesen für zukünftige Turniere.
Ja, ich finde auch, deshalb geben wir dem Ganzen jetzt auch schon noch einen Rahmen, fernab des rein Sportlichen, weil sportlich ist es nun mal wirklich nicht das wichtigste Event auf dem Circuit. Aber so ganz grundsätzlich fand ich eine Beobachtung von dir auch bemerkenswert, insofern, dass es recht voll wirkte. Und das ging mir auch so. Sicherlich hat man das bewusst dann irgendwie auch so ausgeleuchtet, dass es voll wirkt. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass man schon mit diesen knapp 1500 Leuten eine recht stattliche Anzahl für so einen ersten Testlauf da in der Halle untergebracht hat. Also prozentual gesehen war das ja schon eine recht ordentliche Auslastung und das kann dann eben wahrscheinlich nur funktionieren, wenn man da so ein Mehrwegesystem hat und die Halle in, hier waren es jetzt vier Teilbereiche unterteilt. Christian, warst du so ein bisschen vielleicht auch überrascht, so ging es mir jedenfalls, dass die Zuschauer auch recht diszipliniert wirken. Das war ja jetzt auch, was das betrifft, mal eine ganz andere Darts-Veranstaltung, so wie man das jetzt eher von ja puristischeren Publiken zum Beispiel bei der BDO gewohnt ist. Und es fehlte so ein bisschen dieser Party-Faktor, logischerweise.
Ja, also das, was die PDC natürlich über Jahre auszeichnet und groß gemacht hat, dieser Event-Charakter, der hat natürlich jetzt bei diesem Turnier sehr groß gefehlt. Ich fand auch, der erste Tag war stimmungstechnisch nicht wirklich großartig. Da kam dann, als Menzo gegen Christoph Ratajski gespielt hat und Menzo dann auch ein paar 180er geworfen hat, da kam dann auch schon mal Stimmung auf. Aber man hat natürlich schon gemerkt, ich bin jetzt nicht vollkommen drin in der Materie, um sagen zu können, was hat die PDC denn ihren Fans, die da in der Halle waren, mitgeteilt. Die werden sicherlich bestimmt irgendwie eine E-Mail bekommen haben oder dann nochmal am Eingang eingewiesen worden sein, weil es waren ja auch keine großen Kostümierungen dabei, aber ich fand dann schon, das hat sich dann am Samstag schon gesteigert, als dann die Gesetzten eingestiegen sind und am Sonntag auch, aber natürlich hat es jetzt nicht diesen Charakter gehabt, wie wir das sonst gesehen haben, also es war jetzt nicht diese große Darts-Party, die wir kennen, aber ich fand das jetzt auch nicht schlimm, sondern es war dann eben ein bisschen leiser und wenn man es jetzt vielleicht mal mit einem zwinkernden Auge nimmt, könnte man sagen, es war ein sehr fachkundiges Publikum in Salzburg dabei.
Marcel, in Österreich, gegenwärtig die Corona-Lage, gibt es die Lage her, dass solche Events stattfinden können oder war das dann doch eher eine Überraschung, dass man das überhaupt hat durchziehen können? Man hatte jetzt zuletzt so ein bisschen das Gefühl, auch von dem deutschen Blick auf Österreich, dass die österreichische Bundesregierung dein vorderster Front auch eher wieder ein paar Lockerungen zurücknimmt. Also wenn du uns das mal so ein bisschen beschreiben kannst, die gegenwärtige Lage.
Ja, genau, das ist vollkommen richtig, wie du es beschrieben hast. Ursprünglich wäre das Event ja, glaube ich, sogar mit 2000 Zusehern geplant gewesen. Wenig davor ist aber eine neue Maßnahme herausgekommen, wo man eben die Indoor-Veranstaltungen beschränkt hat auf 1500 Personen. Da ist allerdings klar geregelt, dass es zugewiesene Sitzplätze geben muss. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach ohne so ein Präventionskonzept einfach willkürlich irgendwie 1500 Leute reinlassen, weil für solche Veranstaltungen gilt seit dieser Woche, also jetzt seit Montag, eben die Grenze von 10 Personen. Sprich, hier gibt es schon wieder eine klare Richtung, dass man hier eher versucht, das Ganze ein bisschen einzuschränken und das Ganze mit sehr Vorsicht zu genießen. Von dem her war es jetzt schon eher, ich möchte nicht sagen überraschend, weil es ja schon länger geplant war, aber Veranstaltungen in dieser Größe eigentlich hat es jetzt in Österreich in den letzten Tagen, Wochen auch nicht so zahlreich gegeben und wird es jetzt auch, glaube ich, in Zukunft nicht so zahlreich geben. Einzig vielleicht eben bei Fußballspielen, wobei das ja dann wahrscheinlich eher unter die Outdoor-Veranstaltungen fällt, aber Indoor, wie angesprochen, also ist es doch eher etwas, was da ein bisschen jetzt herausgestochen ist, dass man jetzt über drei Tage mit 1500 Leuten, grob geschätzt jetzt, diese Veranstaltungen eben durchführt. Und ja, wie gesagt, also da gibt es eher derzeit die Tendenz, das Ganze wieder etwas einzuschränken. Und ja, im Hinblick eben auf den World Cup wird das interessant sein, wie es dann bis dorthin aussehen wird.
Ja, definitiv. Da können wir ja vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, weil das ja jetzt auch schon ein Turnier ist, was uns dann in gut 6-7 Wochen erwarten wird. Also die Zeit ist da jetzt auch die rennt. Ne? Also es gibt jetzt diverse Veranstaltungen, wo man sicherlich noch irgendwie hinter Einzelheiten dieser Veranstaltung ein Fragezeichen setzen muss. Und dieses Fragezeichen betrifft dann auch ja einen World Cup vor Zuschauern wahrscheinlich. Wir können ja vielleicht gleich nochmal on Detail drauf eingehen. Schauen wir zumindest kurz auf das sportliche Geschehen jetzt in Salzburg. 3 Tage. Die Besten waren alle am Start, außer Gary Anderson, hatten wir lang und breit besprochen, hatte seine Teilnahme abgesagt. Letztendlich ist insofern, finde ich, der erste und zweite Tag relativ schnell erzählt. Am ersten Tag die Gesetzten noch nicht dabei. Dafür gab es ein paar überraschende Ergebnisse. Damon Hatter schlägt Ian White, vielleicht jetzt auch nicht so überraschend, aber wenn man sich die Weltranglistenposition anschaut, und dann war White ja schon der Favorit. Simon Whitlock gegen Steve Beaton ausgeschieden. Cody Harris besiegt einen indisponierten Dave Chisnell und so weiter und so fort. Der zweite Tag bot dagegen sehr wenige Überraschungen. Nur Michael van Gerven ist rausgegangen als gesetzter Spieler. Vielleicht, Christian, deine erste Einschätzung dazu, zu diesen 2 Tagen. Was war für dich die größte Überraschung und wer hat dich vielleicht am meisten auch enttäuscht?
Ja, also die größte Überraschung war für mich ganz klar, dass Rob Cross das Finale erreicht. Das hatten wir ja auch, Kevin, vorher sehr ausgiebig diskutiert. Also wir hatten es ihm nicht zugetraut, dass er wirklich ins Endspiel einzieht. Und er hat ja auch zwischendurch recht ordentlich gespielt. Das Halbfinale nehme ich mal raus. Da hat er dann auch wirklich Glück gehabt, dass Wade genauso so miese 30, 40 Minuten gehabt hat wie er. Das war für mich eine Überraschung. Van Gerven, klar, müssen wir wieder diskutieren. Der einzige Gesetzte, der ausscheidet am zweiten Tag. Am Ende dürfen wir aber nicht vergessen, er spielt gegen Glenn Durrant. Und ich finde, er hat jetzt auch nicht so viel falsch gemacht, dass wir jetzt wieder sagen könnten, jetzt steckt er noch in der tieferen Krise. Klar, Ergebniskrise ist jetzt da, aber er hat tatsächlich nicht viel falsch gemacht. 102er Average und am Ende war es eben dieser eine Dart auf die Doppel 16, den er da nicht nutzen kann, und Durrant nutzt den und bestraft ihn und zeigt einfach auch, wie brutal dieser Sport auf diesem Niveau ist. Wenn da reicht ein Dart aus, und ja, Durrant hat da eben zugepackt. Das waren für mich so die 2 großen Sachen. Ansonsten hat mich ehrlich gesagt bei diesem Turnier nicht sonderlich viel überrascht. Nathan Aspinall hat wieder gezeigt, das ist einfach ein Spieler, der vor Publikum nochmal vollkommen anders auftritt als bei diesen Events jetzt in der Premier League oder auch Matchplay. Premier League war schon wieder besser gewesen als Matchplay, wo er wirklich sehr lethargisch gewirkt hat. Aber du siehst auch einfach einem Nathan Aspinall, finde ich, gerade an, dass der richtig aufblüht und auch richtig dann sein Können zeigt, wenn die Zuschauer im Rücken sind.
Marcel, wie erging es dir? Also wenn man vielleicht auch mal so die ersten beiden Abende mit einbezieht, wir hatten ja zum Beispiel auch Menzo Suljovic als Hometown Hero am Start, hat auch, Stichwort 102er Average, hat den auch gebracht, ans Board gepfeffert, aber hatte dann ähnlich wie Michael van Gerven einen Abend später mit Christoph Ratajski auch einen richtig starken Kontrahenten.
Ja, genau. Also ich finde, dass Menzo im Moment eigentlich sowieso in keiner schlechten Form ist. Das hat wieder eigentlich nicht so schlecht gepasst. Ist eigentlich recht gut ins Match reingekommen und auch insgesamt, also wie gesagt, 102 Average, das kann sich schon sehen lassen. Vielleicht ein paar Momente einfach, die er vielleicht nicht so gut genutzt hat, wo dann einfach Ratajski zur Stelle war und das Spiel gewinnt. Und ich sage mal auch so, gegen Christoph Ratajski, das ist es auch ähnlich wie bei Van Gerven gegen Durrant, da du kannst diese Partie schon einmal verlieren. Das ist jetzt für mich eben kein ganz großes Drama. Natürlich wäre es für ihn schön gewesen, vor Heimpublikum da noch ein paar Spiele zu gewinnen vielleicht. Okay, hat jetzt nicht sollen sein, aber wie gesagt, um Menzo mache ich mir da eher weniger Sorgen. Auch sonst, also mir hat eigentlich auch der Auftritt von Steve Beaton gegen Whitlock recht gut gefallen. Also hat mir wirklich sehr gefreut, dass sich er qualifiziert hat, also als der Oldie der Dart-Szene, vor allem jetzt was die ganz vorderen Plätze, so Top 32 betrifft, wo er sich wirklich schon ewig drin hält und da auch wieder eine Runde weiterkommt. Also ja, für mich auch eher ein bisschen überraschend, wie Christian schon angesprochen hat, dass Rob Cross sich dann doch so weit vorspielt. Cody Harris, muss ich sagen, hat mich auch überrascht mit diesem Erfolg. Eher eigentlich, muss man sagen, hat mich Chisnell überrascht mit dieser Nichtleistung, die er da gebracht hat. Aber ist ja wirklich fast gar nichts zusammengelaufen. Und ja, dieses angesprochene Halbfinale zwischen Gross und Wade, ja, das war halt wirklich dann mal etwas anderes und vielleicht auch ein bisschen, ja, das Glück dann eben auf der Seite von Gross, dass er eben genau das überlebt, hier gegen Wade beide eine doch über weite Strecken sehr schwache Partie gespielt und einer kommt eben dann weiter, war Gross und ja, Finale hat er sich dann doch klar gesteigert, aber ja, bei 8-4 dann ein bisschen, vielleicht ein wenig die Konzentration verloren.
Ja, ich fand auch diesen ganzen dritten Tag sehr, sehr merkwürdig fast schon, ne? Also Rob Cross gegen Michael Smith, was ja so ein bisschen drüber stand über der Partie, ist einfach eine mega Chance für beide Spieler, endlich mal wieder weit zu kommen in einem Turnier. Bei beiden musste man fast damit rechnen, dass sie auch schon früher rausgehen. Gerade Michael Smith gegen Christoph Ratajski hatte ich eher sogar in der Außenseiterposition gesehen. Dann Smith gegen Cross aber am Sonntagnachmittag und die beiden spielen ja ein grundsolides Match. Cross auch wirklich stark durchaus in wichtigen Momenten auf die Doppel, hat das Match dann 10-8 gewonnen, spielt dann gegen James Wade und James Wade zeigt im Prinzip auch fast eine Nichtleistung. Cross schafft das auch nicht zu überbieten, aber hat dann den einen oder anderen Moment dann doch mehr genutzt. Fand ich ganz, ganz merkwürdig. Allerdings war ich dann auch positiv wieder überrascht, weil dann seine Leistung im Finale ja eine ganz andere war. Und es hätte irgendwie zu so einem Darts-Tag gepasst, wie dem gestrigen, wenn Cross sich sogar durchgesetzt hätte. Also das war ja im Prinzip exemplarisch für das, was Darts auch ein bisschen ausmacht, dass man Spiele so schwer tippen kann, dass man von dem einen Spiel nicht auf das andere schließen kann, etc. pp. Christian, wie ging es dir? Also gerade in dieser letzten Session, die ja wirklich alles hatte von diesem Wahnsinnsmatch Wright gegen Price, von diesem absoluten Downer zwischen Wade und Cross und dann einem wirklich sehr, sehr engen Finale.
Es hat für mich auch wieder gezeigt, dass so gut diese Jungs auch sein mögen, jeder kann mal wirklich eine ganz schlechte Phase drin haben. Und das war eben bei Wade und Cross auch dieser Fall gewesen. Da ging wirklich am Anfang überhaupt nichts. Also das war ein Niveau, ich glaube, wenn die da mitgespielt hätten oder da hätten auch viele Jungs, die jetzt den Host Nation Qualifier spielen für die Qualifikation, noch für die zwei Startplätze in Hildesheim für das European Tour Event, die hätten sich da auch ein paar Lecks krallen können. Also da war wirklich, musste man schon froh sein, wenn sie wirklich in der sechsten Runde oder früh in der siebten beendet haben. Und die Partie hat sich dann so langsam wirklich gesteigert. Und wir waren uns auch alle vorher oder im Vorfeld dann dieses Finales, habe ich dann auch viel gelesen, dass man eigentlich Price hätte schon die Trophäe eigentlich geben müssen oder einfach dann Leute geschrieben haben, give Price the trophy already. Also da hatte keiner wirklich Rob Cross auf den Zettel, ich auch nicht. Was ihm dann vielleicht zugute kam, ist, dass er dieses schwierige Match dann einfach auch gewonnen hat. Und er wusste ja auch selber, dass das Käse war und steigt dann sofort mit dem 144er Checkout ein und schafft das auch noch über die Triple 18 mit den ersten beiden Darts, die er ja, wo er ja eigentlich immer so stark ist und wo er dann gegen Wade nahezu fast jeden Dart verrissen hat in die 4 oder in die 1. Also da habe ich mich teilweise wirklich erschrocken, kommt dann mit einem guten Moment ins Finale und das hat ihn, glaube ich, auch so ein bisschen getragen. Und was mir dann so am Ende aufgefallen ist, Marcel hat das ja auch schon angesprochen. Cross führt dann eben mit 8-4 und du denkst dir, okay, jetzt kann er das Ding höchstwahrscheinlich runterspielen. Ihm fehlen noch 3 Legs und Price hat dann auch nicht diesen unbedingten Eindruck gemacht, fand ich von der Körpersprache her, dass ich ihm das zugetraut hätte, dass er diesen Vorsprung oder diesen Rückstand, besser gesagt, den er da hatte, nochmal auffressen kann. Aber, und das finde ich, ist der Unterschied momentan zwischen Cross und Price, den ich gesehen habe, ist, dass Price in diesen wichtigen Momenten dann hinten raus sein Niveau anheben konnte und Cross hatte dann nichts mehr entgegenzusetzen, fand ich, und hat dann auf einem Niveau stagniert und Price konnte es eben anheben und deswegen hat er dann eben am Ende auch gewonnen.
Ja, Marcel, Price gegen Cross im Finale, Cross, wie du eben erwähntest, 8-4 vorne gewesen. Wenn man sich das so am Ende anschaut, dann ist das ein 7-1 Run für Gervin Price. Allerdings sagte Rob Cross auch im Interview nach dem Match, dass es sich gar nicht so angefühlt hätte, als hätte er das so komplett weggeworfen. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut, weil er ist jetzt auch nicht vollkommen eingebrochen. Price hat einfach, wie jetzt auch Christian erwähnt hat, einfach vielleicht nochmal so ein paar Prozent draufgepackt, die dann letztendlich entscheidend waren. Und letztendlich am Ende muss man ja auch sagen, Cross hatte auch nochmal die Chance, da auszugleichen. Also es hätte ja dann auch durchaus in ein dann unberechenbares 21. Leck gehen können. Wie hast du es so gesehen, gerade in der Endphase nach dem 8-4?
Ja, genau. Also sehe ich eigentlich ähnlich, wie du gerade angesprochen hast, eben mit der Chance da ganz am Schluss vielleicht das nochmal ein bisschen ja, offener zu gestalten. Bryce war dann wirklich auch auf die Doppel sicherer, als er das noch zu Beginn war. Ich denke auch, wenn man, ich weiß nicht, habe die Statistik jetzt nicht genau angeschaut, aber ich denke, dass man spätestens dann ab diesem Moment eben, ab diesem 8-4, dann wirklich auch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Scoring Power von Bryce irgendwo auch in den Statistiken festmachen kann. Da ist er mir schon noch ein bisschen solider vorgekommen. Ja, er hatte ja zuvor auch oftmals so ein bisschen einen Verreißer in die 5 oder in die 1, dann hier und da mal 66 Punkte einfach nur so geworfen. Und das war dann schon sehr stabil und fokussiert. Er hat sich dann natürlich, wie man das von ihm kennt, noch immer ein bisschen auch gepusht oder vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern sogar sehr. Kommt ihm vielleicht auch ein bisschen gelegen, dass er wieder vor Zuschauern spielen kann, weil das eben auch so ein Spieler ist, auch wenn er oft natürlich ausgepfiffen oder ausgebuht wird, aber ich glaube, dass auch das ihn ein bisschen anstachelt, weil da gab es ja auch kurz davor noch den Moment, wo er auch schon die Möglichkeit gehabt hat, einen großen Schritt Richtung Matchgewinn zu machen. Ich glaube, bei 9:9 war das, wo er sich dann noch ganz kurz auch mit dem Publikum angelegt hat, weil da irgendein Zwischenruf oder Pfiff noch gewesen sein sollte. Und er checkt das Leck dann trotzdem. Und ich glaube, das hat ihm auch nochmal so einen Schub gegeben, dass er sagt, ja, egal, ich kann da gestört werden, ich kann mich drüber aufregen, ich gewinne das Leck aber trotzdem. Und ich glaube, dass einfach da auch durch seine 2 Siege jetzt auch auf der Pro Tour in Folge und jetzt eben mit diesen Siegen im Gepäck, wo er auch im Halbfinale gegen Wright ein super Spiel gemacht hat, dass er da einfach so stabil ist, auch mental so stark ist, dass er in solchen Momenten dann zur Stelle ist. Und da schätze ich ihn im Moment sicher, ja, sehr, sehr gefährlich ein für alle kommenden Turniere, weil, ja, wie gesagt, das ist mit Selbstvertrauen vollgepumpt und ja, der kann auch richtig gute Darts spielen.
Ja, und vor Zuschauern offensichtlich sogar noch bessere, ne? Also das ist sicherlich auch noch ein wichtiger Punkt. Ging mir nämlich auch so, als er sich dann nochmal aufpumpte nach gewonnenen Lecks und vor allen Dingen, als er dann eben da in dieser einen Phase wirklich die Konfrontation suchte, höhnisch den Daumen nach oben präsentierte in Richtung Publikum, da hatte man fast so ein bisschen das Gefühl, er sucht diese Situation auch, um irgendwie so ein bisschen Buhrufe sogar zu bekommen. Also, ich weiß nicht, also es ist so ein bisschen meine Beobachtung gewesen, deckt sich vielleicht auch mit der von Marcel. Christian, wie hast du es gesehen? Ist für dich Price tatsächlich dann nochmal so dieser 1-3% stärkere Spieler vor Zuschauern im Vergleich dann zur Premier League?
Der Erfolg gibt ihm ja momentan recht und was ich auch immer so sehe, also für mich ist das ehrlich gesagt auch immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil er zeigt auch immer wieder auf der Pro Tour, gerade jetzt auch wieder mit diesem Back-to-Back-Sieg, das hat er ja auch schon mal geschafft vor einiger Zeit, da hat er ja auch 2 Pro Tour-Turniere hintereinander gewonnen. Da finde ich, verdeutlicht er ja auch oder unterstreicht er, dass er da genauso ein brillanter Spieler ist, aber ihr habt das natürlich auch schon vollkommen richtig angesprochen, diese Komponente eben, die er in sein Spiel dann noch praktisch dazu bringt, dass er sich dann eben auch in wichtigen Momenten vor dem Publikum pusht und sich dann eben auch noch dran reibt an den Emotionen, die machen ihn dann natürlich auch aufgrund seines Hintergrunds, dass er natürlich aus dem Rugby kommt und eben diese Konfrontation gewöhnt ist, die machen ihn dann nochmal ein Stück weit stärker und diesen Punkt, den ihr da auch angesprochen habt, wo er eben die Möglichkeit gehabt hat, gegen Ende des Matches, wo dann dieser Zwischenruf kam, da hat man auch schon gemerkt, da war er sehr stinkig gewesen und dieses höhnische Applaudieren. Und das war für mich auch ein ganz entscheidender Moment, weil ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Cross dieses Leg noch gecheckt hätte. Er hatte ja auch die Möglichkeit gehabt, ob da Price vom Mentalen her eingebrochen wäre oder ob er mit dem Hintergrund dieser 2 Pro-Tour-Siege, mit denen er dann eben angereist ist, das Match trotzdem noch bockstark zu Ende gespielt hätte. Das weiß ich nicht. So war es dann eben gewesen. Cross lässt aus, Price macht das noch zu und dann ist eben dieser Moment nochmal gut gegangen. Wenn Cross das Leck gecheckt hätte, weiß ich nicht, wie das so gewesen wäre, aber um das jetzt abzuschließen, sage ich natürlich auch, also vor Publikum hat er nochmal diesen Mühe an Prozenten mehr drin, die ihn dann doch nochmal zu einem besseren Spieler machen, weil er einfach diese Reibung braucht des Publikums.
vielleicht den letzten Aspekt sportlich zu den World Series Finals. Nochmal weg von denen, die das Turnier am Ende entschieden haben, hin zu Fallon Sherrick, die ja auch eine Einladung bekommen hatte, sich jetzt seit langem mal wieder präsentieren durfte. Sie hat eben keine Tourcard, hatte jetzt auch wenig Möglichkeiten dazu spielen außerhalb von Online-Turnieren. Marcel, wie hast du Fallon Sherrick gesehen, die ja eine 5-1-Führung weggegeben hat gegen Jeff Smith? Allerdings letztendlich ja jetzt auch bis dato eigentlich eine gute Leistung ans Board bringen konnte.
Ja, genau. Also ich denke auch, dass bei ihr ist sicherlich auch ein bisschen einfach das Thema der fehlenden Erfahrung. Auch wenn sie natürlich sehr, ich sage mal, gehypt wurde durch eben diese gute WM, dann auch mit der Qualifikation für die UK Open, dann eben mit diesen ganzen Einladungen für die World Series Events, die dann nicht stattgefunden haben. Und jetzt eben hier bei den World Series Finals. Aber sie hatte, wie gesagt, dann trotzdem erst recht wenige Matches auch auf diesem Niveau und auf dieser Bühne gespielt. Von daher, ja, das werden Erfahrungen sein, aus denen auch sie lernen wird. Sie ist ja, glaube ich, auch erst 26. Das heißt, die hat auch noch sehr viel Luft nach oben. Bin ja auch sehr gespannt bei dieser BDC Women Series, die da ja geplant ist, wie das dann da aussehen wird. Es gibt ja, glaube ich, auch diesen Grand Slam Qualifier für die Frauen. Ja, also sie hat sicherlich das Potenzial, dass sie vielleicht auch im nächsten Jahr Richtung Tourcard angreifen kann. Wird sehr schwierig, aber ja, ich sehe ihre Entwicklung eigentlich eher positiv und dass sie gut Dart spielen kann, hat sie jetzt wirklich schon mehrfach auch auf großen Bühnen bewiesen und da macht man sich eigentlich jetzt, glaube ich, muss man sich um sie wenig Sorgen machen, auch wenn sie da jetzt recht, sag ich mal, unglücklich da gegen Jeff Smith dann verloren hat.
Ja, ich denke, es gibt ja für sie, wie angesprochen, dann eben durch die Women's Series eine gute Möglichkeit hinsichtlich der erneuten WM-Teilnahme, aber auch am Vorabend der Women's Series gibt es ja noch den Grand Slam Qualifier, also es gibt ja für sie, für Lisa Ashton durchaus Möglichkeiten, da noch ein bisschen Bühnenpräsenz auch in diesem so schwierigen Corona-Jahr zu bekommen. Schauen wir jetzt mal weg von Salzburg hin nach Hildesheim. Erstes Turnier in Deutschland dann auch vor Zuschauern, allerdings ja noch einer reduzierterer Crowd. Ich glaube 500 Leute sind es dort nur pro Session. European Tour Event Nummer 2, das erste ist gefühlt Kosmen entfernt oder liegt gefühlt Welten zurück. Gavin Price hat es gewonnen in Belgien. Jetzt also das zweite Event, die Creme de la Creme ist wie immer am Start. Michael Smith ist ganz lustig, nur als Tourcard-Qualifier, muss also schon die erste Runde bestreiten. Ansonsten ja Gabriel Clemens, Max Hopp am Start, aus österreichischer Perspektive Menzo Suljovic. Christian, vielleicht erstmal deine Einschätzung, wenn man sich das Draw anschaut, die Teilnehmer, das verspricht sicherlich spannend zu werden. Was sind für dich so die Fragen, die über dem Turnier stehen?
Ja, die Fragen natürlich erstmal ganz klar, wie das da jetzt auch in Deutschland umgesetzt wird. Wir haben jetzt so eine Art Indikator bekommen mit dem Turnier jetzt in Salzburg. Jetzt muss man mal gucken, wie das dann umgesetzt wird jetzt in Hildesheim. Ich bin sehr gespannt natürlich auch auf unsere deutschen Starter. Also Max Hopp, Gabriel Clemens sind ja dabei. Steffen Siebmann auch, der steht ja schon in Runde 1. Dann bin ich mal gespannt, wer sich von den beiden Host Nation Qualifiers noch die Berechtigung holt, dann in der ersten Runde spielen zu können. Und dann bin ich natürlich auch auf die gesetzten Teilnehmer gespannt. Also im Achtelfinale könnte es ja schon wieder das Finale der World Series of Darts Finals geben. Price ist ja an 3 gesetzt, Cross an 14. Dann bin ich mal gespannt, was mein Freund Adrian Lewis macht, an 15 gesetzt, auf wen er dann trifft. Und ich hoffe natürlich auch, dass es hinsichtlich des Grand Prix Races nochmal sehr spannend wird. Also Mervyn King hat ja unter anderem die Möglichkeit, Chris Doe, Tobi, Steve West, ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, wenn er das Turnier gewinnt, ist er beim Grand Prix auch dabei. Also es gibt zumindest noch ein paar Möglichkeiten, sich für Leute zu qualifizieren und andere rauszukicken. Deswegen ist das für mich ein sehr interessantes Turnier.
Ja, und ich habe jetzt auch gerade ganz frisch gelesen, dass wohl Nils Zonnefeld lieber die Development Tour spielen will. Ist ein Tourcard Qualifier, würde dann natürlich einen weiteren deutschen Startplatz im Host Nation Qualifier sehr wahrscheinlich freimachen. Also das nur mal am Rande. Marcel, wenn wir uns das Tableau anschauen, Gavin Price sicherlich jetzt mit 3 Turniersiegen im Rücken, fast schon der Top-Favorit jetzt auch für dieses Turnier. Aber glaubst du, dass vielleicht Michael van Gerven sich auch zurückmelden kann, dass ihm jetzt auch dieser engere Rhythmus doch eher entgegenkommt. Also bei ihm hatte man ja wirklich das Gefühl, dass die Corona-Pause echt nochmal so ein bisschen so einen Stecker gezogen hat. Das ändert sich ja jetzt logischerweise, wenn man auf die nächsten Wochen und Monate schaut. Da wird ja im Prinzip kein Wochenende mehr ausgelassen.
Ja, genau. Also ich glaube auch, dass mit Michael van Gerwen auf jeden Fall zu rechnen ist. Vor allem auch deswegen, weil ich glaube, wenn die Setzung so stimmt, wie ich sie im Kopf habe, dann könnte er auf Glenn Durant erst im Finale treffen. Das heißt, sein derzeitiger Angstgegner Nummer 1, den würde er mal lange aus dem Weg gehen. Ja, ich glaube, dass er grundsätzlich schon natürlich auch zu den Top-Favoriten hier bei diesem Turnier in Hildesheim zählen wird. Wenngleich ich eben sagen muss, dass ich da eher jetzt wirklich Gavin Price, Peter Wright, vielleicht auch Durant wirklich in dieser kompletten Favoritenrolle sehe. Vielleicht ein kurzes Wort auch zu Nils Sonnefeld, der eben seine Teilnahme abgesagt hat. Ich glaube, dass es für ihn taktisch eine recht kluge Entscheidung war, das zu tun, weil du kannst sehr viel Pech haben in der Auslosung und dann spielst du in der ersten Runde vielleicht gegen Michael Smith, machst deine 1.000 Pfund Preisgeld und dann war's das und verpasst aber dafür wahrscheinlich diese 6 Development Tour Turniere. Weiß nicht, wie das mit dem Nachreisen in Zeiten wie diesen gut funktioniert. Und so hat er vielleicht die Möglichkeit, sich über die Development Tour so viel Preisgeld dort einzuspielen, dass er vielleicht über die Development Tour seine Tourcard halten kann, weil das ist für ihn, glaube ich, das größere Ziel, als jetzt hier eine Runde oder zwei Runden vielleicht hier zu gewinnen. Aber wie gesagt, für den Turnierfavoriten sehe ich eigentlich da eher die üblichen Verdächtigen ganz vorne mit dabei.
Ja, wenn überhaupt, vielleicht aus dem Bereich der Nicht-Gesetzten. Ich spinne jetzt auch ein bisschen mal rum. Chris Doby einerseits, dem traue ich sowas irgendwie immer zu. Weit zu kommen, hat ja auch schon mal ein Finale erreicht. Und wen man auch nicht vergessen darf, Devin Peterson. Ich bin sehr gespannt, wie er sich jetzt vor Zuschauern auf einer größeren Bühne dann auch präsentiert, nachdem er zuletzt so bärenstark war auf dem Floor.
Ja, da gehe ich vollkommen mit. Also von diesen umgesetzten Spielern muss ich ehrlich gesagt sagen, also Devin Peterson für mich ein absoluter Man to Watch, aber auch Danny Noppert, der ist ja auch dabei, also der hat sich auch in den letzten Monaten, muss man eigentlich sagen, wann ihm es was zu spielen gab, hat er sich auch sehr gut präsentiert. Wer mir zuletzt auch auf der Pro Tour sehr gut gefallen hat, war Ryan Murray aus Schottland, auch der ist qualifiziert, bin ich auch gespannt, ob der vielleicht auch eine Überraschung schaffen kann. Ja, und Jason Lowe, also der ist ja ein neuer Tourcard-Gewinner gewesen, hat sich bisher auch schon sehr gut präsentiert. Das wird für ihn auch mal wieder ein Bühnenmatch. Bin ich auch gespannt, ob der auch da das bringen kann, was er schon aus der Pro Tour teilweise gezeigt hat. Das ist sicherlich auch einer, der sehr gefährlich werden kann. Und wir erinnern uns ja an das erste Event, wo Dirk van Duivenbode schon gezeigt hat, was ein Tourcard-Gewinner alles so erreichen kann.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es die PDC macht mit den weiteren European Tour Events. Es sollen da ja noch zwei weitere stattfinden. Sindelfingen sieht wohl so aus, wird tatsächlich was. Da habe ich jetzt gestern vom Kollegen Kevin Barth gelesen, dass sich die Presse wohl schon akkreditieren kann auf der Homepage der PDC Europe. Also das klingt verheißungsvoll. Und natürlich muss man dann am Ende auch gucken, reichen dann tatsächlich 4 Turniere aus für diese European Tour Order of Merit, um sich zu qualifizieren für die EM? Also auch das ist sicherlich ja eine spannende Frage. EM, eins der Turniere, die noch kommen werden. Es wird jetzt sehr, sehr voll, der Terminkalender. Wir haben unter anderem eben auch den World Cup. Da gibt es auch noch keine weiteren Informationen, was teilnehmende Nationen betrifft. Ich hatte eingangs gesagt, wir wollten auf jeden Fall nochmal aus dem Blick nochmal vorauswerfen. Marcel, vielleicht erstmal an dich die Frage, wie blickt man aktuell aus Österreich auf den PDC-Zirkus hinsichtlich der großen Events, die da jetzt noch folgen werden?
Ja, natürlich, das Event in Graz, World Cup, hat natürlich schon einen gewissen Stellenwert jetzt auch hier bei uns, wo natürlich die Frage sein wird, ob so ein Zuschauerkonzept, wie das eben in Salzburg umgesetzt wurde, dort auch möglich ist, weil eben einfach die Halle schon noch ein Stück kleiner ist, ob das jetzt auch mit diesen ganzen Ein- und Ausgängen, dass man hier so wirklich verschiedenste Bereiche einrichten kann, ob das so in der Form möglich ist, dass da wird sich die PDC sicher sehr schlau drüber machen, aber ich bezweifle das eher, dass man hier wirklich 1500 Leute reinlassen kann. Also für mich ist das eher dann so ein Event, wo man auch so jetzt wie in Hildesheim so Richtung 500 vielleicht, wenn es viel ist, da Richtung 700 blicken kann. Aber viel mehr schätze ich eher gesagt derzeit nicht ein, dass da passieren wird. Ja, Richtung Europameisterschaft, also EM. Ja, natürlich hofft man da, dass vielleicht der Mensur Suljovic wieder mal groß aufzeigen kann. Und was ja auch der Fall ist, die Players Championship Finals, die sind ja auch noch terminisiert, wo man auch schauen muss, wie die dann genau abgehalten werden. Aber da hat ja auch Robichan Rodriguez eine gute Chance, sich zu qualifizieren. Bin ich auch gespannt, ob er das vielleicht schaffen kann. Wäre auch mal interessant, zwei Österreicher wieder bei einem Major-Turnier zu haben. Im Hinblick auch auf dieses Event in Hildesheim jetzt aus österreichischer Sicht wird natürlich auch interessant sein, ob da jetzt beispielsweise Zoran Lerchbacher oder vielleicht auch Michael Rastowitz vielleicht sich probieren, über diesen Associate Member Qualifier eben zu qualifizieren. Und ja, wie gesagt, es gibt ja insgesamt nicht so viele European Tour Events dieses Jahr. Das heißt, da könnte man auch vielleicht mit einem guten Turnier sich sogar schon zur Europameisterschaft spielen. Also das wird interessant sein, weil einfach diese Hürden, wie viel Preisgeld du eingespielt haben musst, ist ja egal, ob wir jetzt da sprechen von der Players Championship Finals, ob wir da reden vom World Championship Race oder eben Europameisterschaft. Durch die geringere Anzahl der Turniere wird eben auch diese Grenze ein bisschen runtersinken und man kann sich vielleicht mit einem Ausreißerturnier dann leichter hineinspielen, als das eben vielleicht bei dieser vollen Dichte von 12, 13, 14 European Tour Events, wie es normal dann wäre, der Fall wäre. Also von daher, ja, habe ich die Hoffnung, dass man vielleicht auch noch den einen oder anderen Österreicher, abgesehen von Suljovic, auch mal im TV oder auf einer European Tour Bühne sehen werden.
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Also das Teilnehmerfeld oder so ein typisches Teilnehmerfeld kann jetzt dann doch eher anders aussehen für EM etc. pp. Gerade was die EM betrifft, da sind ja auch schon alle Qualifier für die dann jetzt maximal stattfindenden 4 European Tour Events eh schon gespielt. Also da gibt es demnach auch Spieler, die gar keine Chance mehr haben, sich zu qualifizieren. Auch das ist sicherlich eine interessante Ausgangslage. Ich würde aber auch mal da ganz kurz nochmal einwerfen. Wir sind ja auch nie sicher, was von der PDC so kommt. Also Christian, wir hatten jetzt schon häufig darüber gesprochen, dass die PDC ja dann doch gerne ihre Regularien kurzfristig noch ja, anpasst oder ändert. Da kann man sich fast schon drauf einstellen bei den jetzt noch folgenden Events, oder?
Ich hoffe nicht, also dass die PDC das wieder macht, weil ich finde, das hat jetzt auch diese Autumn Series gezeigt. Also natürlich ist es so, du kommunizierst vorher was und ich finde dann auch gerade als Profiverband, wenn du vorher eine Entscheidung triffst und die dann nochmal revidierst und sagst, nein, wir setzen den Cut jetzt wie bei der Grand Prix-Qualifikation nicht wie geplant erst oder ursprünglich kommuniziert nach der Autumn Series und machen das jetzt doch nochmal oder nehmen jetzt besser gesagt dieses zweite European Tour Event mit rein, finde ich das immer sehr unglücklich gewählt in der Kommunikation, weil es macht ja, glaube ich, mehr Feinde als Freunde oder entfacht einfach eine viel größere Diskussion, weil du dich nicht klar zu deinem Standpunkt bekennst und es vor allem auch für mich dann immer sehr unprofessionell wirkt, weil du setzt ja am Ende oder gerade in so einer Zeit, da hangeln sich die Leute natürlich auch an Regeln und an Richtlinien, gerade natürlich auch die Spieler, weil das für die ihr Brot- und Buttergeschäft ist. Für die geht es um eine Menge Geld, die sind selbstständig, die sind auch hauptsächlich von diesen Einnahmen abhängig. Und wenn es dann erst heißt, der Cut wird gemacht nach der Autumn Series und dann wird es nochmal revidiert und dann bin ich drin plötzlich und dann erfahre ich, okay, jetzt wird doch noch ein Turnier gespielt, das war doch vorher anders kommuniziert. Das glaube ich schon, dass das nicht immer bei jedem auf Zustimmung stößt, gerade natürlich für die Leute, die dann eben rausfallen. Das hatte ich ja schon in der vergangenen Podcast-Episode gesagt. Du kannst es dann nicht allen recht machen. Also es wird Leute geben, die werden das gut finden, hauptsächlich die Leute, die sich dann reinspielen und die, die dann eben rausfallen, die werden es dann nicht mehr so gut finden.
Ja, ich denke auch, man muss das jetzt erstmal abwarten. Ich denke, man muss natürlich der PDC auch zugestehen, dass letztendlich die Situation gerade eben eine schwer planbare ist und dass man dann auch nicht irgendwie Monate im Voraus schon alles durchplanen kann bis zum Ende des Jahres, ist ja wahrscheinlich auch logisch. Vielleicht jetzt gegen Ende der Folge nochmal noch weitere Blick. Also wir haben jetzt kurz den World Cup angerissen, wo Marcel gesagt hat, unter den Umständen wird das schwierig, das genauso zu machen wie in Salzburg, weil die Halle auch eben das gar nicht hergibt in Graz. Wenn wir dann am Ende des Horizonts auf die Weltmeisterschaft blicken, Marcel, hier in Deutschland gab es auch schon mal Stimmen, ja, vielleicht wird das Ganze ja nach Deutschland geholt, weil die pandemische Situation eine andere ist. Wiederum, vor ein paar Monaten, als dann der World Cup nach Graz ging, aus Deutschland weg, war die Situation in Österreich deutlich besser. Wovon gehst du denn jetzt, Stand jetzt aus? Also bleibt wohl alles, wie es ist, weil man ja jetzt auch schon diverse Proto-Events und auch andere Major-Turniere in England durchgezogen hat. Jetzt sogar auch kleinere Turniere, in Anführungsstrichen unwichtigere Events wie die Development Tour in England stattfindet. Oder hältst du Stand jetzt noch alles für möglich?
Ja, man kann natürlich alles für möglich halten, aber ich glaube eher, dass das dann wirklich so, wie es jetzt geplant ist, dann auch versucht wird durchzuführen, weil man jetzt gesehen hat, man versucht vielleicht diesen World Cup extra nach Österreich zu verlegen, weil man eben der Annahme ist, dass sich hier die Situation verbessert hat, was ja zum Zeitpunkt der Vergabe auch absolut der Fall war. Jetzt haben auch wir hier wieder eigentlich sehr stark ansteigende Zahlen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Situation in Deutschland jetzt mit den Neuinfektionen aussieht, aber auch hier gibt es natürlich gewisse Einschränkungen, die wir es da auch in Großbritannien haben. Vielleicht ist es hier und da mal besser, vielleicht hier und da mal schlecht, aber ich glaube insgesamt, man wird eine WM sehen, die natürlich, was jetzt die Zuschauer betrifft, ein bisschen anders sein wird, als so, wie man das eben vom Dart, vor allem vom BDC-Dart kennt. Und in dem Sinne, glaube ich, kann man jetzt, auch wenn man da jetzt 3 Monate versucht vorzublicken, glaube ich, noch nicht so eine genaue Prognose treffen. Und ich gehe davon eher aus, das in London wieder durchzuziehen. Vor allem, weil das ja auch über einen langen Zeitraum geht, wo du dann wirklich eben diese große Halle benötigst, um diese Zuschauer dorthin zu bringen. Da haben wahrscheinlich manche Spieler auch schon jetzt irgendwie das im Kopf, eben wie es Christian vorher angesprochen hat, dass man eben nicht unbedingt immer nur flexibel reagieren möchte auf kurzfristige Änderungen der BBC und von dem her glaube ich, dass die WM auch dieses Jahr im Ellie stattfinden wird.
Ich glaube, was auch ganz entscheidend sein wird aus PDC-Sicht, aus Veranstalter-Sicht, dass man einen klaren Plan A, aber auch einen klaren Plan B hat, weil du sprichst natürlich an, es sind noch fast 3 Monate bis zum geplanten Start der Weltmeisterschaft und es sind sich ja auch Virologen wahrscheinlich hüben wie drüben unsicher, wie so dieser Wintereffekt sein wird auf die Pandemie, auf das Virus, auf die Ausbreitung. Und dementsprechend glaube ich, wäre es aus PDC-Sicht sinnvoll und gehe auch davon aus, dass man das macht, dass man schon einen klaren Plan B auch versucht zu entwickeln, wo man dann vielleicht auch halbwegs kurzfristig dann hin ausweichen könnte. Stand jetzt würde ich auch sagen, gerade mit den Eindrücken aus Salzburg, dass eine WM vor Zuschauern zumindest teilweise möglich ist, wenn sich das Ganze nicht weiter verschlimmert, sicherlich auch vor einer halbwegs stattlichen Anzahl pro Session. Ich würde sagen, Marcel, lass uns sehr, sehr gerne rund um den World Cup, wenn da dann vor deiner Haustür quasi wieder gespielt wird, nochmal gerne das Ganze wiederholen. Dann wissen wir vielleicht auch ein bisschen mehr, wie so die Entwicklung vonstatten geht. Dann ist auch die WM das große Event des Jahres nicht mehr ganz so weit. Und ja, ich würde erstmal sagen, danke für deine Zeit.
Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank auch für die Einladung. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Ja, dann gerne wieder und Christian, ich würde auch sagen, wir warten jetzt erstmal ab, was so am Wochenende passiert. Da haben wir ja eigentlich dann auch wieder einiges auf der Uhr, denn nach Development Tour Wochenende und dem gleichzeitig stattfindenden Turnier in Hildesheim gibt es ja dann auch noch die World Youth Championship. Insofern würde ich sagen, melden wir uns dann wahrscheinlich nächsten Dienstag wieder.
Zunächst auch erstmal danke Marcel, dass du dabei warst. Hat großen Spaß gemacht, auch zu dritt in der Runde jetzt wieder zu diskutieren. Und ja, ich bin ganz einfach auch froh, dass wir jetzt wieder Darts vor Zuschauern gesehen haben. Trotz steigender Zahlen finde ich auch immer ganz wichtig. Zeigt vor allem auch immer, dass wir uns trotzdem den Spaß am Darts nicht nehmen lassen von diesem Virus, dass wir trotzdem zeigen, wir können auch innerhalb von einer Pandemie, können wir Zuschauer in eine Halle lassen, gesittet, geordnet, dass es nicht ausartet. Und ich hoffe ganz einfach auch, dass dieses Event jetzt jetzt nicht, wie du es gesagt hast, zum Superspreader werden oder geworden ist, Kevin, sondern dass das auch wirklich alles ruhig und gesittet abgelaufen ist. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn wir Eli Pelli Fans sehen könnten. Aber ich will noch nicht zu weit greifen, sondern freue mich jetzt erstmal auf die nächsten Turniere, freue mich auf den Grand Prix, freue mich auf die European Tour am kommenden Wochenende und freue mich einfach auch wieder, Fans im Rücken der Zuschauer zu sehen.
Bis dahin, macht's gut. Tschüss.